Willkommen zur Episode 34 des Strick- und Spinn-Podcasts Die urbane Spinnstube aus Berlin. Mein Name im Internet ist Distelfliege, mit meinem richtigen Namen heiße ich Ziska und ich begrüße euch ganz herzlich, wenn ihr den Podcast noch nie gehört habt, dann danke fürs Einschalten und wenn ihr den Podcast schon kennt, dann danke fürs Zurückkommen und Anhören. Ich habe heute wieder die Segmente Stricken, Spinnen, urbane Selbstversorgung, was ich gerade toll finde, und Tour de Vlies Training. Es sind ja jetzt nur noch es sind nur noch 2 Wochen bis zur Tour de Vlies. Freue mich schon sehr drauf. Ich spinne auch gerade beim Podcasten mein Sample für die Tour de Vlies. Bin ich mal gespannt, wie das so wird. Zuerst ein bisschen Housekeeping. Ich wollte mich bedanken für das nette Feedback und den interessanten Austausch zur letzten Folge bei Fiber Pirates Murmansk, Eidechse, Engelkristall, Tini, Daniela, Ryu, Gabi, Henriette, Soul Sister und Esme. Vielen Dank euch, das macht echt Spaß mit so, und es waren echt total tolle Kommentare dabei, so sehr interessant. Die Musik, die ihr am Anfang gehört habt, habe ich selber zusammengebastelt, weil ich eine neue Funktion im GarageBand entdeckt habe, wo man dann irgendwie so Schlagzeuge und Bass und so ein Kram alles zusammen montieren kann. Und dann hat man so einen Grundtrack. Das Programm passt dann die Tonart und Taktschnelligkeit der Samples automatisch aneinander an. Also man muss eigentlich gar nichts mehr können. Dann hat man schon da Musik und ich habe das dann noch ein bisschen was drüber gesungen. Und fertig war die Laube. Jetzt bin ich natürlich im Toningenieurtum sehr schlecht oder halt habe keine Ahnung davon, auf Deutsch gesagt. Und ich habe dann letztendlich alle Regler so rumgeschoben, dass es möglichst dass kein Teil übersteuert ist. Und dann habe ich es einfach so gelassen, wie es war. Und habe den Kram abgespeichert. Ja, und das kam dann raus. Fand ich so für auf die Schnelle, so als Intro, gar nicht schlecht. Was wollte ich noch sagen? Über die Mucke habe ich geredet und über das Feedback. Ja, das war's dann schon vom Housekeeping und wir kommen zum Stricken. Vom Stricken gibt es nichts Neues, weil ich keine einzige Masche gestrickt habe in der letzten Woche, seit ich das letzte Mal den Podcast aufgenommen habe. Ich habe nur gesponnen und gezwirnt auf Spindeln. Mein Spinnrad ist gerade komplett leer, weil ich eigentlich versuche, ich habe mir eigentlich vorgenommen, den Spinnkopf und die Spulen einzuschicken zu der Henkis Werkstatt, um mir den Schnellspinnkopf zu besorgen. Und jetzt ist halt das Rad leer und ich krieg's halt nicht hin, das mal anzustoßen. Das ist ein bisschen blöd, aber gut. Also ich habe nichts gestrickt und deswegen rede ich über etwas, was jemand anderes gestrickt hat. Und zwar ist das, jetzt bin ich versehentlich auf den Pause-Knopf gekommen, das ist der Featherweight Cardigan von Hannah Fettig und gestrickt hat ihn Nazin aus Berlin. Ich verlinke sowohl ihr Ravelry-Projektseite als auch das Strickmuster. Es ist kein kostenloses Muster und deswegen habe ich weiß nicht, ob ich das gekauft habe ob ich das besitze oder nicht. Ich habe es auf jeden Fall gecued und ich weiß aber nichts Näheres über den Featherweight Cardigan, außer wie er halt auf den Bildern aussieht. Und es ist eigentlich ein sehr einfacher, total nur glatt rechts gestrickter Cardigan aus Lace Garn. Und Hannah Fettig ist, glaube ich, schon eine Designerin, die sehr gerne so ganz klassische, simple Dinge macht, die aber sehr beliebt sind und viele Leute stricken sie. Und das ist für mich immer so ein Anzeichen, dass die Anleitungen gut gemacht sind, weil, also man kommt auch, glaube ich, nicht ohne Grund zu Designs, die dann Tausende von Leuten nachstricken. Ja, der Featherweight Cardigan, den finde ich halt deswegen so toll, weil ich habe relativ viele Lace-Garne, weil ich gerne dünn spinne und ich habe nur Bedarf an einer begrenzten Anzahl von Lace-Tüchern und deswegen kommt mir sowas total recht. Man muss ja nicht mit Lace-Garn immer nur Lace-Muster stricken, sondern man kann auch glatt rechts was stricken. Und man kann mit Lace-Garn, also eigentlich kann man damit machen, was man will. Das ergibt dann einen total schönen, dünnen, leichten Stoff. Und so als Sommerjäckchen ist dieser Featherweight-Cardigan, glaube ich, echt perfekt. Nasin hat den aus Wollmeise-Lace-Garn gestrickt in so einer ganz dunklen, schönen, blauen Farbe, so fast schon Kornblumenblau. Total hübsch. Und ich finde, den Pullover sieht man erst gar nicht an. Also dem Cardigan sieht man eigentlich nicht an, dass er aus Lace-Garn ist, sondern er sieht schon, also es ist jetzt kein durchsichtiges, luftiges Gestrick. Also es sieht halt aus wie ein schönes, normal dickes, aber dünnes. Oh Mann, was rede ich denn? Also es sieht halt aus wie ein normaler, schöner, nicht so dicker Stoff. Und das ist echt ein tolles, tolles Muster. Ich nehme an, man könnte auch jeden anderen Pullover, der oder Cardigan, der für dickeres Garn geeignet ist, umrechnen auf Lace-Garnstärke und das dann anpassen entsprechend nach der Maschenprobe, die man erhält. Also so zum Beispiel so ein klassisches Elizabeth Zimmerman Prozentmuster, die hat ja alles so, Elizabeth Zimmerman hat ja eigentlich keine festen Anleitungen, wo man sagt, nimm dieses Garn und mach so und so viele Maschen und komm auf die und die Maschenprobe, sondern da kann man mit einem eigenen Garn anfangen, eine Maschenprobe stricken und ausgehend von dieser Maschenprobe schlägt man dann so und so viel Prozent der Maschen an und die Ärmel sind so und so viel Prozent vom Körper oder vom Vorder- und Rückteil und so. Das ist total genial, gerade so für handgesponnenes Garn, was ja nun keinen kommerziellen Garn, Gesetzen folgt. Und also das könnte man eigentlich auch tun, aber mal auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen. Und ja, also es ist natürlich schön, wenn man gleich so ein Lace vorgefertigtes Ding hat, wie bei dem Featherweight Cardigan von Hannah Fettig. Und ich glaube, das war es auch schon vom Stricken. Und dann geht's weiter. Mit Spinn. Ja, gesponnen habe ich einen Haufen. Ich hatte ja letztes Mal so ein Lace-Garn in Arbeit und zwar aus einem Merino Sisal Kammzug von der Frau Wo aus Po. Den habe ich auf dem Leipziger Wollefest erstanden. Und der ist halt toll, weil das Sisal, also so eine Algenfaser, die so ähnlich aussieht, so glänzend und weiß wie Seide ist. Das Sisal ist da so reingekämmt, dass es nicht so ein dicker Strang am Rande ist, sondern das ist wirklich gut reingemischt in die feine Wolle. Und das ergibt dann so ein ganz, ganz glänzendes Garn. Und ich habe das halt wahnsinnig dünn ausgesponnen, weil ich mal probieren wollte, ob ich so ein Lace-Garn spinnen kann, was dann 1000 Meter auf 100 Gramm hat. Also es ist ein bisschen so ein irres Unterfangen. Ich weiß auch dann nicht, was ich mit dem Garn machen soll. Aber ich wollte es halt einmal gemacht haben und deswegen habe ich damit angefangen. Und ich wollte diesen 100 Gramm Strang in 4 Portionen à 25 Gramm aufteilen und einen Verlauf spinnen von so einem hellbraun zu so einem mehr grün, blau, türkis, aqua. Und jetzt habe ich praktisch den braun zu türkis Verlauf schon fertig gesponnen und habt jetzt die ersten, also 2 Spindeln mit jeweils 25 Gramm voll und könnte das jetzt verzwirnen. Was mich davon vom Verzwirnen abgehalten hat, war, dass ich auf meiner Verzwirnfußspindel noch ein halb verzwirntes Projekt habe, nämlich so ein Blue-Faced Lester Wolle Kammzug von handgefärbt von Dornröschenwolle. Und mit dem, also den spinne ich schon seit längerem und den habe ich dann in Leipzig auf dem Wollefest fertig gesponnen und dann habe ich mir einen schönen Zwirnball gewickelt, also diesen tolle Plying Ball und habe am zweiten Tag vom Leipziger Wollefest mit dem Zwirnen angefangen, hatte dann aber keine Lust mehr, weil Zwirnen finde ich ja immer so ätzend und habe dann angefangen mit dem Lace aus dem Merino Sisal. Also habe ich gedacht, bevor ich jetzt dieses Lace anfange zu zwirnen, muss ich erstmal diesen BFL-Zwirn-Ding fertig machen. Und das habe ich gemacht und damit bin ich gestern spät nachts noch fertig geworden. Juhu! Das sind auf jeden Fall über 100 Gramm. Ich weiß nicht genau, wie viel. Muss ich noch mal ab nachwiegen, wie viel jetzt da letztendlich rausgekommen ist. Und es ist schon dünne Sockenwolle oder halt dickes Lace. Und rausbekommen habe ich so 700 Meter rundbummelig. Und diese 700, also es war halt ein dünnes Garn und die Spindel wurde immer voller und voller und am Schluss fiel das Verzwirnen dann halt auch immer schwerer. Dazu muss ich sagen, dass ich die Methode des Zwirnens wie in den Anden, also eigentlich versuche ich das so Anden zu zwirnen, wie das die wirklich machen in den Anden, das heißt, eine Fußspindel wird benutzt ohne Haken und ohne Kerbe am Schaft. Dann nimmt man einen Zwirnball und dann setzt man an und fängt dann an. Also man tut das Garn am Spindelstab hoch in so einer also in so Spiralen hochwickeln, macht oben einen sogenannten halben Schlag. Das ist ein einfacher Knoten. Und dann rollt man die Spindel zwischen beiden Handflächen und lässt die dann los und schleudert sie in die Luft. Und dann lässt man das Garn vom Zwirnball runterlaufen und die Spindel dreht sich durch diese Methode sehr, sehr schnell und dadurch hat man relativ schnell viel Zwirn. Das geht ganz gut, aber je schwerer die Spindel wird, umso schwieriger wird es auch. Ein Grund ist, dass wenn das Garn zum Beispiel dünn ist, wenn man die Spindel hat man ja an seinem Plying Ball Garn hängen, man wirft die weg und dann kommt die irgendwann, also fällt die in den Faden und der strafft sich dann und wenn die Spindel zu schwer ist und der Faden zu lang, dann reißt der Faden. Also muss man, je schwerer die Spindel wird, mache ich das jedenfalls so, dass ich den Faden dann, also dass ich nicht so viel Faden gebe, wenn ich die Spindel loslasse. Das kann man sich jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen, so wie ich das erzähle. Also es wird jedenfalls immer schwerer und wenn die Spindel dann in den Faden fällt und ruckartig den Faden spannt, der gezwirnt wird, dann rutschen auch die halben Schläge, die man am Spindelstab macht, gerne mal da ab und die Spindel fällt runter und man muss von vorne halbe Schläge machen. Das hat mich ein bisschen frustriert. Aber ich habe das als Gelegenheit zum Üben genutzt, so dass ich das einfach ein bisschen besser lerne. Und ich muss auch sagen, dass ich es dann, also man muss einfach schön fest aufwickeln, schön viele Wicklungen um den Stab machen und dann schön feste Halbschläge und dann auch mehrere. Also ich habe dann immer drei gemacht und man darf die nicht so nah am Ende des Spindelstabs machen, weil die rutschen bei mir dann immer so 1,5 Zentimeter hoch. Und wenn ich die dann 1,5 Zentimeter entfernt vom Ende des Stabes mache, die Halbschläge, dann rutschen sie halt vom Stab runter. Und wenn ich sie so mache, dass sie dann noch auf dem Stab sind, wenn sie 1,5 Zentimeter hochgerutscht sind, dann passt alles. Ich glaube, jetzt habe ich euch aber auch genug gelangweilt mit Gelaber über irgendwelche Zwirnvorgänge, die eh keine Sau versteht. Beziehungsweise, ja, ich verlinke mal in den Shownotes so ein Video, wo, glaube ich, Frauen in Peru das machen. Das ist so in Zeitlupe, dann sieht man so ein bisschen, wie die Spindel dann zwischen den Händen rollen und wegwerfen. Es gab auch ein Video von Abby Frankemont oder zwei, aber ich glaube, davon funktioniert nur noch eins und das andere ist irgendwie, da kommt dann immer Error bei YouTube, dass es halt nicht abgespielt werden kann. Ja, das, ich versuche euch da ein paar Links reinzustellen, wenn es euch interessiert, dann könnt ihr euch das ja angucken. Ich habe auch eigentlich zu dieser echten Andenzwirn-Methode mal ein Tutorial-Video aufgenommen, aber das kann ich bis jetzt noch nicht hochladen, weil es hat irgendwie 400 Megabyte für 13 Minuten und das ist ein bisschen viel. Und mein Computer bräuchte halt die ganze Nacht, um das hochzuladen. Das ist mir dann auch zu anstrengend. Ja, also war's das damit vom Spinnen, würde ich sagen. Und naja, ich spinne ja gerade dieses Sample für die Tour de Vlies, aber das kommt dann im Tour de Vlies-Segment zum Tragen, oder? Nee, das kommt jetzt dran eigentlich, weil das war ja schon letzte Woche. Also letzte Woche war ja die Aufgabe fürs Tour de Vlies-Training, ein Sample zu spinnen. Ich habe es nicht geschafft, weil ich ja das Lace-Garn gesponnen habe und die Verzwirnerei zu Ende gemacht habe. Aber heute habe ich dann angefangen und ich versuche rauszukommen bei einem zweifädigen Garn, was so stark ist wie Sockenwolle oder leichte dicker. Und dazu muss ich eigentlich nur also schnell von der Hand Singles runterspinnen und darauf achten, nicht zu dünn zu werden. Also Singles, die an sich schon so dick sind wie ein zweifädig gezwirntes Lace-Garn. Und dann, wenn man die dann verzwirnt, dann wird es erwartungsgemäß, wenn es noch ein bisschen aufluft, so dick wie Sockenwolle oder noch ein bisschen dicker. Und da freue ich mich schon total drauf. Ich habe Merino Nylon Kammzug von Hand gefärbt, von der Kirsten gekauft auf dem Leipziger Wollefest. Und der verspinnt sich wirklich wie Butter. Der ist Superwash und dadurch kann schon mal nichts angefilzt sein beim Färben. Ja, der spinnt sich toll und die Farben sind so toll. Also ich kann mich gar nicht beruhigen, wie toll die Farben sind. Es ist richtig leuchtender Spinngenuss. Ich würde, wenn ich mit dem Single fertig bin, zwei, drei Dinge versuchen. Also einmal einfach zweifach gezwirnt und zu gucken, wie die Farben miteinander wirken. Und dann Ketten gezwirnt, also so mit so einer großen Luftmaschenkette und die dann verzwirnt, was auch Navajo zwirnen heißt oder Navajo oder so. Und als drittes vielleicht könnte ich vielleicht versuchen, noch dickere Singles zu spinnen und das als Single zu lassen und dann drei Maschenproben zu stricken und zu entscheiden, was mir am besten gefällt. Also das ist der Plan. Ja, das war dann wirklich das Spinnsegment und wir kommen zur urbanen Selbstversorgung. So, also zur urbanen Selbstversorgung. Ich habe dazu heute das Thema Kochen. Und zwar, also man hört halt immer oder ich habe öfter gehört, dass viele Menschen gar nicht mehr kochen können oder wollen, halt auch viele gar keine Zeit dafür haben. Und ja, es gibt halt immer so Horror-Nachrichten, dass viele Menschen können nicht mehr kochen und nur noch Fertigfraß oder Imbissfraß und so. Und egal, ob das jetzt wahr ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, wollte ich halt darüber reden, über die politische Bedeutung dessen, kochen zu können und zu kochen. Es ist eigentlich halt nicht so eine traditionell häuslich konservative Fähigkeit, die Frauen oder besonders und Menschen allgemein haben. Also aus der Perspektive nicht, sondern es sollte halt Kochen als eine Autonomiehandlung, also da, wo ich mich halt wirklich versorgen kann mit Essen, was ich selber zubereite und eben dann nicht mehr abhängig bin von Fertigprodukten, die die Lebensmittelindustrie raushaut. Also das ist so ein bisschen das Vorzeichen, unter dem das Thema Kochen für mich steht. Jemand, den ich kenne, wo ich aber jetzt nicht auf dem Podcast sagen würde, wer das ist, aber ich kenne halt jemanden, der kann kocht zwar oder halt bereitet warme Mahlzeiten zu, aber kann eigentlich auch kochen, aber tut es nicht, weil die Lebensmittelindustrie hat halt diesen Menschen vorgegaukelt, dass es schneller geht und einfacher ist, wenn man ihre Fertigprodukte zu warmen Essen kombiniert und dann noch halt selber ein paar geschnittenes Gemüse hinzufügt und so. Und viele Lebensmittelkonzerne tun halt so, als wäre, wenn man darauf verzichtet, ihre Produkte zu verwenden, das Kochen furchtbar anstrengend und ganz schrecklich. Also so denke ich mal an so eine Magifix-Werbung zum Beispiel, wo dann halt so glückliche Frauen irgendwie so eine Tüte aufreißen und den Inhalt mit irgendwie Tomatenmark, Sahne und Gemüse, was sie geschnitten haben, in der Pfanne durchrühren und das dann halt alles garen und dann essen und so tun, als würden sie das ohne diese Tüte Magifix nie hinbekommen haben. Und was mir dabei immer auffällt, ist, dass der Vorgang ohne die Magifix-Tüte genauso lange dauert und auch genau gleich ist. Also man nimmt dann wahrscheinlich, was weiß ich, zum Beispiel Tomaten, Becher Sahne, geschnittenes Gemüse und gart es in der Pfanne und lässt es schön schmurgeln und würzt es halt. Also statt halt dann die Magitüte reinzutun, tut man dann halt Salz und Gewürze rein. Aber ansonsten ist es eigentlich der gleiche Vorgang. Und Maggi oder andere Lebensmittelfirmen und Konzerne haben den Leuten weisgemacht, dass ohne diese Fixtüte wahnsinnig kompliziert sei oder nicht gut schmecken würde und deswegen braucht ihr diese Produkte, wenn ihr kochen wollt, bla 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 bla. Ja, aber das ist jetzt so ein Beispiel gewesen von einem Gericht, was ohne die Fixtüte genauso schnell gehen würde und genauso zubereitet wäre wie ohne. Aber dann gibt's zum Beispiel noch so Sachen wie Fertigsoßen, wo man dann halt noch irgendwie Fleisch anbrät und dann die Soße rüberkippt. Oder irgendwie, ich koche halt nicht mit diesen Convenience-Produkten und deswegen kenne ich nicht so richtig viele Beispiele davon. Ja, oder dann gibt's ja diesen ekligen Scheiblettenkäse und dann gibt's so Rezepte, wo man den dann irgendwie verwenden kann und so. Ja, der Knackpunkt ist halt, dass wenn man aus den Zutaten kocht, die wirklich rohstoffmäßig vorhanden sind, dann ja, da ist es erstmal viel billiger und zweitens unterstützt man dann halt nicht diese industrielle Verarbeitung von Lebensmitteln, weil die Lebensmittel nicht in der Industrie verarbeitet werden, sondern man kauft eben unverarbeitete Lebensmittel und verarbeitet sie selber zu Hause in der Küche. Es ist klar, das dauert manchmal wirklich länger, als sich halt so ein Instant-Fraß aufzuwärmen. Also wenn man jetzt nicht selber kocht, indem man halt nur das Würzen durch Convenience-Fix-Tüten ersetzt, dann dauert es halt schon länger. Aber es ist eigentlich auch schön so. Also es ist eine schöne Tätigkeit, die ich sehr entspannend finde. Also so richtig aus den Rohstoffen zu kochen und ich würde es halt auch gar nicht anders haben wollen. Und für mich, also ich finde das einen total wichtigen Beitrag zur urbanen Selbstversorgung zu lernen und das Wissen dann auch anzuwenden, wie man wirklich aus unverarbeiteten Rohstoffen leckeres Essen kocht, weil kochen tut man die ganze Zeit. Das sind nicht so punktuelle Aktionen wie so, ach, jetzt tue ich mal was Gutes für die Umwelt, jetzt mache ich mal, kaufe ich mal korrekte Sachen ein im Bioladen und gehe nicht immer nur zu Aldi und so, sondern halt, das ist so eine grundlegende, wenn man halt aus den Rohstoffen kocht und diesen Schritt macht, dann kann man wirklich grundlegend was tun dafür, dass das halt nicht der Lebensmittelmarkt nur noch von diesem Industriefraß überschwemmt wird. Und dass halt auch, dass das auch Lebensmittel auf dem Markt bleiben, anstatt dass sie durch irgendwelches Convenience-Zeug ersetzt werden. Ja, was ich auch zum Beispiel schon selber gemacht habe, ist frischer Pastateig. Das geht eigentlich gar nicht so langsam. Also es geht sehr schnell und macht auch Spaß und die Nudeln sind total lecker. Ich habe auch mal selber so Lasagneteig gemacht und habe dann so Lasagneplatten produziert. Weil der Grund ist, dass wir keine richtige Lasagneform hatten, nur eine Springform, eine runde. Und dann habe ich versucht, so vorgefertigten Platten Nudelteig, den meine Mutter gekauft hatte, irgendwie rund zu bekommen, also den auszurollen und dann runde Stücke rauszuschneiden. Ah, falsch. Ich wollte da runde Stücke rausschneiden und den Verschnitt nochmal ausrollen, damit der nicht weggeworfen werden muss. Und dieser fertige Convenience-Teig, der war eigentlich, der ging nicht auszurollen, der war zu zäh, zu kalt. Ich weiß nicht warum, er ging nicht auszurollen. Und dann habe ich gedacht, ach, egal, ich mache jetzt einfach schnell einen Teig. Und dann haben die also an mich angeguckt, du machst jetzt schnell einen Nudelteig. Es ging wirklich sehr schnell und zack. Und der ließ sich eben auch ausrollen und schön verarbeiten. Und dann habe ich halt noch, habe ich mir meine Lasagneplatten selber gemacht. Und das war auch obendrein noch viel leckerer, als wenn ich den vorgedingsten Teig benutzt hätte. Also unterm Strich, selber kochen ist total genial. Und ja klar, dass ich denke, viele Leute, die zum Beispiel keine Zeit oder keinen Platz für Garten haben oder wer wie ich dieses Jahr vielleicht nicht so viel Glück mit dem Wetter hatte oder mit der Wasserversorgung, ja, dann sind wir oft schnell frustriert und so, jetzt klappt das mit dem Gemüseanbau dieses Jahr nicht so gut. Und wir können uns aber freuen, weil selber kochen ist auch schon eine gute Aktion. Ja. Ich bin dann auch schon wieder fertig mit der urbanen Selbstversorgung und komme zu, was ich gerade toll finde. Ich finde gerade toll GarageBand. Und ich habe ja dieses Ja, vorhin eigentlich wollte ich eigentlich nur so ja, so ein Mantra-Chant aufnehmen. Den spiele ich gerade mal ein.
Om Bhuvasvaha Tat Savitur-Vareniyam Bhagavad-Vasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat.
Ja, weil ich letztens wieder die letzte Folge habe ich ja so einen Hexenchan, den wir früher mal aufgenommen haben, als Intro benutzt. Und diesen Mantra-Chant hatten wir eigentlich auch aufgenommen, aber ich fand die Aufnahme nicht. Und dann habe ich halt kurzerhand das nochmal aufgenommen mit dem GarageBand. Und dann sah ich dann, dass beim Musikaufnahmemodus, also nicht beim Podcasting-Modus, sondern bei den Musikaufnahmen ganz, ganz viele so Soundloops und Soundschnipsel existieren im GarageBand. Und aus denen kann man sich total was zusammenschneiden. Das ist total irre. Ich finde das total klasse. Und dann habe ich halt damit rumgespielt und das, was rausgekommen ist, war heute als Intro des Podcasts zu hören. Aber es ist natürlich schon so, dass ich noch gar keine Ahnung habe, was man damit alles machen kann. Und boah, da hätte ich noch mal Lust rumzuspielen. Also das ist das, was ich definitiv heute toll finde. Ja, und dann kommen wir zum Tour de Vlies Training.
Auf geht's zur Tour de Vlies. Go Team ET. Wir werden ordentlich was wegmetern. Go Team ET. Wir werden ordentlich was wegmetern. Go Team ET. Wir werden ordentlich was wegmetern. Auf geht's zur Tour de Vlies.
Ja, es geht weiter mit Tour de Vlies Training. Und angeregt von Tini und Marias Podcast Twin Needle, habe ich mir so eine App runtergeladen auf mein iPod, wo man irgendwie da reinspricht und das macht dann so einen automatischen Pop-Song da draus. Und dann habe ich so ein Tour de Vlies Motivier-Ding aufgenommen. Ah, wir werden ordentlich was wegmetern. Diese Woche gibt es zwei Aufgaben fürs Tour de Vlies Training. Es gibt nur noch 2 Wochen, wo was gemacht wird. Und die kommende Woche, beziehungsweise die Woche, die jetzt schon ist, wenn ihr das hört, gibt es die Aufgabe: Putze dein Spinnrad, wenn du überhaupt ein Spinnrad benutzt. Spindeln putzen ist jetzt meistens nicht so nötig. Und dann gibt es noch eine zweite Aufgabe, die ich mir ausgedacht habe, die nicht beim Team Sasquatch, glaube ich, Erwähnung fand. Und das ist trifft gesundheitliche Vorsorge. Und dann halt ja, such dir Stretching-Übungen, such dir Yoga-Übungen und überlege, wie du Verletzungen und Übertreiben vermeidest, also weil man beim Spinnen, wenn man stundenlang spinnt, kann es halt passieren, dass man dann Schmerzen und Entzündungen kriegt, also diese berühmten Repetitive Stress Injuries, also wenn sich kleine Bewegungen immer, immer und immer wieder wiederholen, dass der Körper davon halt dann verschlissen wird und man merkt es immer erst, wenn es dann schon zu spät ist. Und die einzige Möglichkeit, dieses zu vermeiden, ist rechtzeitig Pausen zu machen, schon bevor der Körper protestiert, sondern obwohl man sich gut fühlt, körperlich, trotzdem schon Pausen zu machen und obwohl man sich fit fühlt und überhaupt keine Beschwerden hat, trotzdem schon mal Stretching zu machen. Ja, ich habe noch. Genau, ich bin, glaube ich, so gerade ein bisschen Richtung Yoga unterwegs oder das, weil ich damit angefangen habe und das total cool finde und nett. Und was ich vielleicht auch machen werde, ist irgendwie mit einem Timer zu arbeiten, also dass ich mir so einen Kurzzeitwecker stelle. Mein iPod hat so ein Ding, das kann man, weiß nicht, auf 20 Minuten Einheiten stellen, dass es dann klingelt und man weiß so, jetzt ist wieder Pause und nicht eine Stunde durchspinnen oder so. Und genau, ich möchte, dass ihr euch Gedanken macht, wie ihr eure Gesundheit schützt während der Tour de Vlies, besonders wenn ihr viel spinnen wollt und euch hohe Ziele gesteckt habt oder wenn ihr körperlich angeschlagen seid oder gesundheitlich eh schon angeschlagen seid, dann muss man noch mehr aufpassen. Und wer halt mit dem Spinnrad spinnt, putzt das Spinnrad und bringt es auf Hochglanz für die Tour de Vlies. Ja, dann war das von der heutigen Folge und ich wünsche euch eine ganz schöne Woche mit viel Faser, Fieber und Stricken ohne Tränen. Tschüss! Okay, wieder ist eine Folge die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen. Und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net. Und today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.